Ja, grüß Gott und herzlich willkommen in unserer Sendung Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zum Gebet, zum Thema Gebet für die Ahnen. Unser Referent ist Friedrich Rabold und mein Name ist Waltraud Edelmann. Liebe Hörer, immer wenn die Blätter fallen und die Tage kürzer werden, dann denken wir wieder mehr an das Ende unseres Lebens und auch an all die, die schon vor uns gestorben sind. Und je näher der 1. November kommt, umso festlicher werden all die vielen Gräber auf den Friedhöfen geschmückt. Immergrüne Sträucher, Blumen und Kerzen erinnern uns daran, dass der Tod nicht in Sinnlosigkeit und Vergessen führt. Nein, wir glauben an das Leben über den Tod hinaus, in ewiger Freude und im ewigen Licht. Wir glauben als Christen an die Auferstehung und das ewige Leben. Das bekennen wir jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis und festigen dadurch unsere Überzeugung immer wieder neu. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an all das, was er uns in seiner Liebe offenbart hat, also auch an das ewige Leben. Wenn wir dann am Grab eines Angehörigen stehen, fragen wir uns dennoch, wo ist der Verstorbene jetzt? Wie geht es ihm jetzt? Wirkliche Antworten darauf kann uns nur die Offenbarung Gottes in seinem Wort, in der Heiligen Schrift geben und die Lehre der Kirche, die auf diesem Wort Gottes aufbaut. Die Kirche lehrt von Anfang an, dass wir für die Verstorbenen beten sollen. Und sie leitet uns täglich dazu an, in jeder heiligen Messe, im Rosenkranz, im Angelus und im Stundengebet bitten wir Gott, dass er die Verstorbenen zu sich in die himmlische Herrlichkeit aufnimmt. Und dann feiern wir ja die Feste aller Heiligen und aller Seelen, an denen deutlich wird, dass wir, die Lebenden, mit den Verstorbenen in der großen Gemeinschaft der Kirche im Gebet verbunden sind. Ja, warum aber sollen wir für die Verstorbenen beten? Wem nützt wirklich unser Gebet? Ist es tatsächlich eine Hilfe für die Verstorbenen und nützt dieses Gebet vielleicht sogar uns hier unten? Das sind Fragen, auf die wir in dieser Sendung heute als gläubige Menschen eine Antwort geben wollen. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren Referenten, Herr Rabold. Grüß Gott, Herr Rabold.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörer.
Ich freue mich, dass Sie diese Sendung wieder für uns gestalten und heute auch wieder am Ende mit uns gemeinsam beten werden. Sie werden ein Impulsreferat halten und danach wieder auf die Fragen der Hörer eingehen. Aber jetzt stelle ich Sie zuerst einmal unseren Hörern vor. Herr Rabold ist Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er war Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder und hat sich dann im Lauf seines Lebens immer mehr mit dem Thema Heilung beschäftigt. Heilung durch den Glauben. Dazu hält er viele Glaubensseminare und berät auch schon viele Jahre lang Menschen in seelisch-geistiger Not. Herr Rabold hat schon viele, viele Sendungen auch bei uns in Radio Horeb gehalten, rund um dieses Thema Heilung durch den Glauben. Und er hat uns dabei geistliche Hilfen für verschiedene Problembereiche unseres Lebens gegeben. Ja, Herr Rabold, Gebet für die Ahnen, also für unsere eigenen Vorfahren, für unsere verstorbenen Angehörigen. Das ist unser Thema heute. Und ich denke, unsere allererste Frage ist ja ganz grundsätzlich, brauchen denn die Verstorbenen überhaupt unser Gebet?
Ja, die Verstorbenen brauchen unser Gebet. Aber ich möchte diese Frage nicht nur mit Ja beantworten. Ich möchte hier mein Ja auch begründen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns den Weg zum Vater durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung zu eröffnen. Seitdem ist es uns möglich, dass wir durch den Tod hindurch in das ewige Leben, in die ewige Freude und in die ewige Glückseligkeit bei Gott Vater kommen. Einfach ausgedrückt, wir dürfen nach unserem Tod in den Himmel zusammen mit allen Engeln und Heiligen kommen. Aber leider sind wir hier auf der Erde keine Heiligen, die in der vollkommenen Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen leben. Immer wieder fallen wir in die Ablehnung, in die Abwertung des Anderen und in all die Formen des Hasses. So leicht kommt uns das negativ in den Sinn und so leicht verunreinigen wir unsere Seele. So kommt es, dass kaum jemand ganz ohne Sünden stirbt, wenn er in seinem Leben und vor seinem Tod das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, also wenig genützt hat. Aber selbst dann noch ist Gott barmherzig. Und in dieser unermesslichen Barmherzigkeit hat er für uns vorgesorgt, uns den Ort geschaffen, an dem wir von all unserer Schuld, die wir mit in den Tod genommen haben, gereinigt werden. Dieser Ort wird zumeist auch Fegfeuer genannt, weil der heilige Paulus im 1. Korintherbrief sinngemäß sagt, dass alles Irdische im Gericht vergeht. Der Mensch selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Gereinigt durch das Feuer also. Das Einzige, was die Verstorbenen an diesem Ort der Reinigung noch tun können, sie können ihre Reinigung erleiden und warten, bis sie in den ewigen Frieden und in die Freude des Himmels gehoben werden. Sie haben keine Möglichkeit mehr, im Gebet aktiv etwas für sich zu tun. Deshalb haben wir als Glieder der Kirche hier in diesem Leben den Auftrag, in der Heiligen Messe Leiden und Tod und Auferstehung Jesu Christi immer wieder zu feiern und dadurch für uns und die Verstorbenen Erlösung von aller Schuld zu bewirken. Ja, die Verstorbenen brauchen unser Gebet dringend. Sie sind darauf angewiesen, dass wir die Heilige Messe für sie mitfeiern. Und wir beten den Rosenkranz für die Verstorbenen. Was heißt denn Rosenkranz beten? Indem wir beten, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, nehmen wir in unseren Gedanken, in unserer Seele Anteil an der Menschwerdung des Gottessohnes. Indem wir all die anderen Geheimnisse des Lebens, des Leidens und Sterbens Jesu in uns wachrufen und aussprechen, nehmen wir Anteil am Leben, Leiden und Sterben Jesu Christi und halten es zusammen mit seiner Mutter Gott dem Vater hin, dass er sich unser und unserer Toten erbarmt und dass er sie und uns von aller Schuld erlöst. Ja, die Verstorbenen brauchen unser Gebet. Sie brauchen unser Bitten um das Erbarmen Gottes. Unser Gebet ist so dringend notwendig, dass Jesus Christus sich etwa nach 1930 der jetzt selig gesprochenen Schwester Faustina zeigte und sie zur Verkündigung seiner Barmherzigkeit anleitete. Durch sie kennen wir diesen Anruf Gottes um sein Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Jesus lehrte Faustina zu beten, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. So lehrt Jesus, Schwester Faustina zu beten, und durch sie lehrt er uns alle. Solange unsere Ahnen noch auf dem Weg der Reinigung von aller Schuld sind, brauchen sie unser fürbittendes Gebet um das Erbarmen Gottes. Die Ahnen brauchen die Vergebung Gottes, die wir auf sie herabrufen. Sie brauchen aber auch unsere Vergebung. Ich möchte Ihnen dies mit einer Geschichte verdeutlichen. Vor vielen Jahren erzählte ein Mann seinen Arbeitskollegen, darunter auch meiner Frau, als ich meinen Herzinfarkt hatte, wurde ich ohnmächtig und fiel ins Koma. Während die Ärzte und Sanitäter sich um mich bemühten, erlebte ich, dass ich in einem anderen Land war. Alles war grau und farblos, traurig. Überall standen graue Gestalten herum. Sie waren wie gebunden und konnten sich nicht rühren. Sie schauten von mir weg, doch ich habe sie alle erkannt. Es waren Menschen aus meinem Umfeld, die schon verstorben waren. Während ich sie anschaute, hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte, »Du kannst viel für sie tun, wenn du ihnen verzeihst.« Dieser Erzähler war evangelisch und sagte, er könne damit nichts anfangen. Aber gerade diese letzte Bemerkung, dass er damit nichts anfangen könne, macht die Geschichte für mich so wertvoll. Mit Sicherheit hat dieser Mann die Geschichte nicht erfunden, sondern erlebt. Sie ist eine dieser Geschichten, die Menschen in der Nahtoderfahrung erleben dürfen. In diesem einen Satz, den der Mann hörte, »Du kannst viel für sie tun, wenn du ihnen verzeihst«, wird der zweite Aspekt von Schuld sehr deutlich. Wenn ich zum Beispiel über einen anderen Übles verbreite, wenn ich Falsches weitersage, schädige ich meinen Mitmenschen. Dieses Unrecht, meine Schuld, belastet von da an meine Beziehung zu den Geschädigten und zu Gott. Diese meine Schuld kann nur gelöscht werden, wenn ich den Geschädigten und Gott um Vergebung bitte. Dazu aber ist ein Verstorbener nicht mehr in der Lage. So sind unsere Ahnen darauf angewiesen, dass wir ihnen all das verzeihen, wodurch sie uns Leid zugefügt haben, und dass wir auch Gott bitten, dass er den Toten verzeiht, wodurch sie Gott beleidigt haben. Ja, für unsere Ahnen können wir viel tun, wenn wir ihnen verzeihen. Und wenn wir Gott bitten, dass auch er verzeiht.
Das ist jetzt ganz deutlich geworden. Also die Ahnen, die Vorfahren, die Verstorbenen brauchen tatsächlich unser Gebet. Und so lehrt es ja die Kirche von Anfang an, weil sie eben in diesem Zustand der Läuterung nichts für sich selber tun können. Sie brauchen stellvertretend unsere stellvertretende Bitte um die Vergebung Gottes. Und sie brauchen unsere Vergebung. Das hat dieses Beispiel mit dem evangelischen Arbeitskollegen jetzt gezeigt. Gott scheint diese Versöhnung untereinander, miteinander wirklich zu wollen, weil er will, dass wir einander lieben, denke ich, auch über den Tod hinaus. Das ist ihm das Wichtigste, dass wir einander lieben. Ja, das heißt also, es ist klar geworden, es ist gut für unsere Ahnen, wenn wir für sie beten. Sie brauchen das, wir können ihnen dadurch wirklich helfen. Jetzt wäre die zweite Frage, unser zweites Thema, ist dieses Gebet, diese Vergebung auch für uns, die Lebenden, fruchtbar und heilsam?
Ja, Gebet ist auch immer für uns, die wir selbst beten, fruchtbar und heilsam. Es ist auch für uns gut, denn die Schuld der Ahnen kann auch für uns schlimme Auswirkungen haben. So wie wir mit unseren Kindern und Kindeskindern eng verbunden sind, sind auch unsere Ahnen mit uns immer weiterhin eng verbunden. So wie sich all das Gute, das wir tun, über viele Generationen hinweg positiv auswirkt, so wirkt sich auch das Gute, das unsere Ahnen getan haben, noch bei uns und über weitere Generationen positiv aus. Aber auch wenn wir Schuld auf uns laden, wirkt sich diese Schuld auf unsere Kinder und auf unsere Enkel aus. Und so ist es auch mit all der Schuld der Ahnen. Sind unsere Ahnen in schwere Schuld gefallen, so kommt es leicht vor, dass auch die nachfolgenden Generationen in eine ähnlich schwere Schuld fallen. Es ist nachweisbar, dass in manchen Familien in jeder Generation wieder jemand in eine ähnlich schwere Schuld fällt als die früheren Generationen. So kann Abtreibung oft über viele Generationen zurückverfolgt werden. Und auch der Selbstmord ist in manchen Familien über viele Generationen hinweg vorgekommen. Gleiches gilt bei praktisch allen schweren Sünden. Wenn eine Sünde in einer Familie vorkommt, tritt sie oft über viele Generationen hinweg immer wieder auf. Zum Beispiel Zorn und Aggression, Herrschsucht, Begierde, Habsucht, der Neid und Stolz, die Lügen, die Verleumdung, das Fluchen. zum Beispiel Rauchen, Alkohol und Drogen, Ehebruch und dann auch Abtreibung und Selbstmord. Es gehört zum Wesen der Sünde, dass sie die Menschen an sich bindet und sie immer wieder zur Sünde verleitet. Und wie die Sünde den Einzelnen bindet, so wirkt sie sich auch in der Familie über die Generationen hinweg aus. Hat eine Sünde Einlass in eine Familie erhalten, versucht sie auch in den nächsten Generationen wieder Menschen an sich zu binden. Man könnte den Eindruck haben, dass die Sünde vererbt wird. Doch wir sind nicht an eine Vererbung der Sünde ausgeliefert. Wir sind nicht gezwungen, in die gleiche Schuld wie die Ahnen zu fallen. Wir sind aber eher dazu geneigt, bei dem entsprechenden Anlass den gleichen Fehler zu machen wie die Ahnen. Unser Gewissen ist nicht so wachsam und warnt uns nicht früh und intensiv genug vor der falschen Entscheidung. So fallen wir leichter in den gleichen Fehler wie unsere Ahnen. Und die nächsten Generationen fallen wieder jemand in die gleiche Schuld und so weiter, bis endlich einer da ist, der für die Schuld der Ahnen in die Fürbitte geht und Gott bittet, dass er die Reihe der Ahnen von der Schuld befreit und auch uns unsere Schuld vergibt. Dazu möchte ich noch ein Beispiel erzählen. Als wir vor einigen Jahren schon einmal über das gleiche Thema gesprochen haben, hat eine Familie für den Großvater gebetet, der ein sehr starker Raucher war, und natürlich auch für den Sohn, der dem Großvater im Rauchen nacheiferte. Später am Tag kam der Sohn, der von dem Gebet nichts wusste, nach Hause und erklärte den staunenden Eltern, dass er ab heute nicht mehr rauchen werde. Von all dem erfuhr ich, weil mir die Mutter nach einigen Monaten geschrieben hat, dass der Sohn seitdem nicht mehr raucht und diese Aussage Jahre später nochmals bestätigt hat. Unser Auftrag, unser Lebenszweck wird hier deutlich. Wir sind in unserem Leben dazu aufgerufen, den Frieden zwischen uns und den anderen herzustellen. Wir sind aufgerufen, die Schwächen des anderen zu tragen, sie zu Gott zu tragen. Das heißt, wir sind aufgerufen, auch unsere Ahnen zu lieben, sie Gott hinzuhalten, dass er sie und uns heilt. Und das ist das Schöne. Die Liebe wirkt sich immer in zwei Richtungen aus. Wenn ich mir etwas Gutes antun will, dann brauche ich nur den anderen etwas Gutes zu tun. Wenn ich Gott die Ahnen in die Arme lege, dann umarmt er mich mit den Ahnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Gebet für die Ahnen. Mein Name ist Waltraud Edelmann und unser Referent heute ist Herr Friedrich Rappold, Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er hat uns in seinem Impulsreferat erklärt, dass und warum die Ahnen, unsere verstorbenen Vorfahren, unser Gebet brauchen. Wir dürfen stellvertretend Gott bitten um Vergebung ihrer Schuld. Wir können dies am besten tun in der Heiligen Messe, beim Rosenkranzgebet und durch viele andere Gebete und können so mit dazu beitragen, dass sie ganz in die himmlische Herrlichkeit bei Gott gelangen. Umgekehrt ist das Gebet für die Ahnen auch für uns selber gut. Auch die Ahnen helfen uns, indem sie für uns bitten. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber vor allem auch, indem wir durch die gegenseitige Versöhnung frei werden von Bindungen, nämlich von einer Art geistigen Bindung an die Folgen ihrer Schuld, die sonst wie eine Art Sühne auch auf uns, den Nachkommen, lasten und unser Leben behindern. Durch die Gnade Gottes und unsere Mitwirkung können somit wir und unsere Vorfahren frei werden von den Folgen ihrer Schuld. Ja, und so können sie eben in die ewige Heimat gelangen und wir können ein befreiteres und glücklicheres Leben hier auf der Erde führen. Das ist sozusagen die Solidarität miteinander in dieser großen Heilsgemeinschaft der Kirche, in der die Lebenden und die Verstorbenen miteinander im Gebet verbunden sind. Das ist vielleicht ganz in Kürze der Vortrag von Herrn Rappold. Ja, und in Herrn Rabbols Beispiel jetzt am Schluss haben wir auch gehört, wie durch das Gebet tatsächlich Heilung geschehen ist. Ja, was Sie am Ende gesagt haben, diese Art geistige Bindung an die Schuld der Ahnen, das ist schon auch ein heikles Thema. Ich denke, dass manche das vielleicht auch anzweifeln. Deshalb möchte ich mal hinweisen auf ein sehr interessantes Buch zu diesem Thema. Das sind Erfahrungen eines Arztes, Dr. Kenneth McAll. Vielleicht kennen viele das. Familienschuld und Heilung ist der Titel. Er berichtet in vielen selber erlebten Beispielen, wie sich solche ungesühnte Schuld über Generationen hin eben auswirkt. Also er beschreibt da, Zitat, Fälle, in denen die Folgen ungesühnter Schuld sich im Geflecht von Familie, Sippe oder im Leben von Menschen auswirken, die selbst schuldig wurden oder in enger Beziehung zum schuldig gewordenen stehen. Er beschreibt auch, dass eben Tote sich melden dürfen, wie das ja auch bei vielen Heiligen, ja, wie wir das wissen von vielen Heiligen und Mystikern, wie sich auch Verstorbene melden und eben auf Fürbitte hoffen. Also letztlich beschreibt er, wie sich diese ungesunde Schuld über Generationen hin in Familien auswirkt. Und das Schöne ist, er erzählt in diesem Buch, wie vor allem durch die Feier der Eucharistie wirklich wunderbare Heilungen dann geschehen bei den Lebenden. Und das ist schon ein Phänomen, das einfach sehr interessant ist. Und ich denke, auch die heutige Psychologie stellt ja immer mehr fest, dass irgend so etwas besteht, Bindung an die Schuld der Ahnen, so nennen die es natürlich nicht in der Psychologie, aber dass es ein gewisses Fehlverhalten oft in mehreren Generationen hintereinander gibt, dass eben die Nachkommen schwer geschädigt werden, wenn bei den Vorfahren schwere Schuld vorliegt. Ja, aber ich vermute, dass die Psychologie mit ihren Methoden allein das nicht wirklich auflösen kann, wenn es ja um Folgen von Schuld geht. Das ist ja ein geistliches Phänomen, oder? Das ist im Grunde das, was Sie am Schluss beschrieben haben, dass man das nur geistlich auflösen kann.
Schuld ist etwas Geistliches. Schuld kann nicht durch irgendwelche psychologischen Methoden gelöscht werden oder zurückgewiesen werden auf die Ahnen oder auf andere. Nein, ich nehme das nicht an, ich gebe das wieder zurück. Das ist nicht möglich. Schuld ist nur von einem wirklich tilgbar. Nur durch Gott selbst kann sie getilgt werden. Nur indem wir uns ganz an ihn wenden und um ihn um Erbarmen und Verzeihung bitten und Vergebung bitten, nur dadurch tilgt er die Schuld durch sein Leiden und durch seinen Tod. Das ist die einzige Möglichkeit. Und deshalb sind wir wirklich darauf angewiesen, dass wir mit all dieser Schuld zu Gott gehen und ihn bitten, dass er sie von uns und von den Ahnen wegnimmt. Aber das ist auch der sichere Weg. Und es zeigen sich viele Beispiele, ja auch er will ja nachweisen, dass das der Weg ist, durch den die Schuld gelöscht werden kann und durch den ich dann frei werde, um wirklich in dieser Erlösung zu leben, frei von Schuld und von der Bindung an die Schuld. Das ist die Freiheit, die uns Jesus Christus errungen hat und die er uns immer wieder neu gibt, wenn wir zu ihm kommen und die Gnade der Taufe erneuern.
Genau, und ganz besonders wichtig eben die Heilige Messe, die Eucharistiefeier, in der durch Christus eben das gefeiert wird, die Erlösung von der Schuld, von den Sünden. Ja, jetzt haben wir schon eine erste Hörerin am Telefon, das ist Frau Maria aus München, ich begrüße Sie.
Ja, grüß Gott, ich habe folgende Frage, und zwar, es wird auch in einer christlichen Gruppe die Familienaufstellung praktiziert. Und ich habe da auch teilgenommen und ich habe, weil in meiner Familie viele Selbstmorde waren und sich das jetzt auch über Generationen hingezogen hat. Und ich habe da also schon viel gespürt, aber ich gehe den Weg der geistlichen Auflösung durch Gebet und durch heilige Messe. Ich wollte aber jetzt generell wissen, was halten Sie von Auflösung dieser Schuld durch die Familienaufstellung nach Hellinger?
Ja, es ist eine dieser psychologischen Methoden. Die Psychologie kann es deutlich machen, dass Schuld da ist und kann es nachweisen, ja, direkt. Aber Schuld auflösen kann man nicht als Mensch durch etwas, was wir als Mensch unternehmen. Schuld auflösen kann nur Gott selbst und deshalb gibt es nur diesen einen Weg. Und das gesund können wir nur werden und unsere Ahnen können nur gesund, das heißt wirklich vollkommen und heilig werden, wenn wir uns an Gott wenden, dass er uns heilt, dass er die Schuld von uns nimmt.
Ja, das leuchtet mir völlig ein.
Ja, vielen Dank, Frau Maria. Ich denke auch, es gibt gute analytische oder diagnostische Methoden, wenn man so will. Aber wie wir gesagt haben, diese geistigen Dimensionen, da glaube ich auch, kommt eben die Psychologie, egal in welcher Methode, im Grunde nicht ran. Das sind geistliche Dimensionen, die man wirklich geistlich behandeln muss. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Rabold. Ja, vielen herzlichen Dank.
Dann kann man also sagen, zur Diagnose ist diese Familienaufstellung vielleicht noch akzeptabel, aber zur Auflösung eben nicht.
Ich denke, es ist sehr gefährlich, nur eine Diagnose zu machen.
Ja.
Und es gibt genug Leute, genug Psychoanalytiker und Therapeuten, die sagen, dass oft Menschen kranker aus der Diagnose und der Analyse herauskommen, als sie hineingehen. Denn es, diese Schuld, die bekommt in uns wieder Leben. Diese Schuld bekommt in uns Leben und zerstört uns letztlich, wenn wir nicht das Heilmittel haben, diese Schuld, dass diese Schuld gelöscht wird.
Ja.
Und deshalb ist es gefährlich, solche Dinge mitzumachen. Man weiß nicht, einer, der das selbst sehr gut kennt, hat gesagt, es sind da Kräfte am Werk, die er nicht kennt, die man nicht weiß, wer sie sind und was es ist.
Ja, das war nämlich da so erstaunlich, was sich da alles gezeigt hat bei dieser...
Ja, und deshalb sollten wir nicht Kräfte zur Hilfe nehmen, von denen wir nicht wissen, dass sie von Gott kommen.
Ja. Ja, davon bin ich auch überzeugt.
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, dieses Thema ist im Moment ähnlich umstritten wie die Diskussion um die Homöopathie. Da gibt es wirklich viele Für- und Gegenmeinungen und das ist sehr schwierig. Wir können es wahrscheinlich heute auch nicht erschöpfend diskutieren. Da gibt es Pro- und Contra-Meinungen dazu und ist ein schwieriges Thema.
Ja. Also vielen Dank.
Danke Ihnen für die Frage. Ja. Die nächste Hörerin ist Frau Geinberg. Ich begrüße Sie.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Wimmer und ich komme aus Geinberg in Oberösterreich. Ich wollte einfach Folgendes sagen. Mir hat die Hagiotherapie in dem Punkt ganz, ganz viel geholfen. Also die Ahnen mit hineinzubringen in die Messe und auch alle jene, also stellvertretend Gott um Verzeihung zu bitten für jene, die vielleicht auf meine Ahnen einen Hass gehabt haben. Genauso habe ich das gemacht mit dem Familienstammbaum meines Mannes. Und ich habe also wirklich Probleme gehabt, meinen Schwiegervater zu vergeben. Und das habe ich wirklich, wirklich nur durch langes Beten und mit der Hagiotherapie weggebracht. Was ich jetzt immer wieder noch mache, ist, dass ich einfach meinen Familienstammbaum immer wieder eintauche in den Ozean seiner Barmherzigkeit. Und also den Familienstammbaum meines Mannes ebenso und auch den Familienstammbaum meiner Schwiegerkinder.
Ja, ja, das ist ganz wunderbar, dass Sie das tun. Es ist all das, was die Kirche uns schon immer lehrt, noch einmal hervorgehoben, dass wir uns mehr und intensiv um unsere Ahnen kümmern dürfen und kümmern können, indem wir sie ganz in diese Liebe Gottes hineingeben und sie hineinlegen und immer wieder in der Heiligen Messe mitbringen, dass Gott sie durch dieses Heilsgeschehen der Heiligen Messe heilt.
Ja, wenn vielleicht in einer Familie mal was Gröberes da ist im Familienstammbaum, ist es sicher gut, sich einen Priester zu suchen. Das habe ich auch getan und der dann mit dem kostbaren Blut Jesu das durchbrochen hat.
Ja, ja.
Das sind einfach überhaupt ganz, ganz wertvolle Sachen, die wir da haben. Gut, recht herzlichen Dank und Gottes Segen und vielen Dank auch für Ihre viele Arbeit.
Danke und auch Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Danke. Ja, ganz vielen Dank. Das waren jetzt schon wunderbare Beispiele, wie wir da umgehen können, wie wir auch beten können. Wir haben auch noch nicht den Ablass erwähnt, zum Beispiel für die Verstorbenen. Das ist auch etwas, was wir noch einsetzen können. Wir können ja auch die Fürbitte zum Beispiel Mariens anrufen und der Heiligen ja in Anspruch nehmen, diese Fürbitte. Maria erscheint irgendwo zum Beispiel als Königin der armen Seelen. Sie als Fürsprecherin nützen. Also wir können wirklich viel tun, auch für unsere Ahnen, wenn wir dazu bereit sind. Jetzt haben wir wieder eine Hörerin, Frau Karg am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Karg. Ich wollte einen Traum schildern. Und zwar sah ich meine Großmutter im Traum leiden. Und zwar, ich sah irgendwie Feuer. Und da, also es war sehr heiß und sie saß da drin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, na Großmutter, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dich aufrichten? Und dann sagt sie im Traum, gib mir Weihwasser. Und ich gab ihr Weihwasser. Und dann sagte sie zu mir, oh, tut es gut.
Ja, wunderbar, ja. So werden wir immer wieder angeleitet, Gutes für die armen Seelen zu tun. Das Weihwasser ist etwas, was hilft. Ja, Sie haben es sehr gut gesagt. Und jeden Tag, immer wenn wir in die Kirche gehen, dann nehmen wir ja am Eingang das Weihwasser. Und das hat ja zwei Funktionen. Wir erinnern uns daran, ich bin getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und einen Teil des Weihwassers, das wir an den Fingern haben, sprengen wir auf den Boden in der Intention, Herr, segne die armen Seelen. Ich segne die armen Seelen mit diesem Weihwasser. Ja, und Sie haben erfahren, wie direkt die Antwort ist der armen Seelen, oh, tut das gut. Ja, wunderbar.
Okay. Vielen Dank, Frau Karg. Da möchte ich auch gleich noch hinweisen, da gibt es mehrere Hefte und Bücher natürlich zu diesem Thema. Ein ganz kleines handliches heißt Gebete um einen guten Tod und für die armen Seelen. Und da stehen auch viele solcher Beispiele drin. Schöne Rosenkranz eben übers Weihwasser, über die Kerzen, auch Litaneien, Bittgebete für arme Seelen. Es ist interessant, wenn man sowas lesen möchte einmal. Ich könnte eine halbe Stunde nach der Sendung einen Fax in den Hörerservice schicken und das mal, ja, sowas hinterlegen, so ein paar Buchtipps auch. Ja, jetzt haben wir eine Hörerin wieder am Telefon, Frau Ammann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hallo. Ich möchte ein Zeugnis abgeben, und zwar, ich habe da erlebt, ich war da immer ganz skeptisch so für verstorbene Bete und ob das überhaupt einen Sinn macht. Und vor Jahren hat sich in unserer Gemeinde ein Mann umgebracht, der hat sich aufgehängt und das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Und es passierte dann Folgendes, immer wenn ich an dem Haus vorbeifahre oder fuhr, das war immer Samstag und Mittwochs, musste ich beten. Ich habe so den Drang gehabt zu beten, mhm. Vater unser. Und das ging fast 2 Jahre so, das war richtig, ich fuhr an dem Haus vorbei und fing an zu beten und ich habe mir dann nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Und dann war ich beim Pater Burb mal beim Seminar und dann erzählt der Pater Burb so von Gebet für die Verstorbenen und ich habe ihm das erzählt und dann war mir klar, dass dieser Mann mein Gebet gebraucht hat. Und ich habe dann weiter gebetet und auf dem Friedhof liegt ja genau eine Reihe hinter dem Grab von meinem Mann, seiner verstorbenen Frau. Und ich gehe immer mit, immer sommers zum Blumentränke und da ist eine Schwester von diesem verstorbenen Mann gewesen. Und ich habe den Herrgott gebeten, wenn du möchtest, dass ich mit ihr Kontakt aufnehme, dann schick sie mir vorbei. Und ich bin dann zum Blumentränke gegangen und die Frau kam tatsächlich vorbei. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich muss Ihnen das mal erzählen, ich muss immer für ihren Bruder beten. Und ich weiß gar nicht warum oder ja, ich habe es ihr dann versucht zu erklären. Und sie sagte zu mir, ja, sie muss auch immer für ihn beten. Und dann sind wir beide an das Grab gestanden und haben zusammen für diesen Bruder gebetet und darum gebetet, dass sie ihn freilassen können, dass die Familie ihn freilassen kann, dass sie verzeiht und sowas so alles da dazugehört. Am Anfang bin ich an dem Haus immer noch vorbeigefahren und es war mir so ein Ritus, dass ich beten musste. Und in der Zwischenzeit sind da 3 Jahre vergangen und ich muss da nicht mehr beten.
Ja.
Also das habe ich so erlebt, ne?
Wunderbar.
Ja. Ja, es gibt viele Zeugnisse davon. Es gibt viele, ich kenne mehrere Frauen, die haben ständig wieder neu den inneren Drang, für die armen Seelen zu beten. Und sie haben das Gefühl, da ist eine ganz bestimmte, die da das möchte. Eine bestimmte Seele, die da kommt und es direkt von ihr fordert. Ja. Und manchmal können auch diese Menschen, die da in das Gebet für die armen Seelen in besonderer Weise hineingerufen werden, auch die Antwort erfahren, die wir armen Seelen ihnen dann am Schluss geben, dass sie dann hören oder den Dank der armen Seelen hören für das Gebet und für das, was ihnen das alles geholfen hat.
Ja.
Das ist immer wieder.
Ja, also es war Unwahrscheinlichste so zu erleben, gell? Ja. Dann kann man das auch glauben.
Ja, ja, wir sind mit den, mit der geistigen Welt, und das dazu gehören auch die armen Seelen, ja, in ganz stark verbunden. Wir sind auch in unserer Seele ist Geist, und die Verbindung zu den Geistern der Welt ist, oder zu den Geistern ist möglich, wenn es Gott erlaubt. Ja, ja. Und wenn es Gott will. Ja, man kann, es gibt sogar Aussagen, dass Gott sie dahin schickt, die armen Seelen, zu bestimmten Leuten, dass die für sie beten. Mhm. Ja.
So war die Anrufung an mich, obwohl ich diesen Mann gar nicht so kannte.
Ne? Ja, so ist okay. Es.
Okay. Ja. Danke schön, Frau Ammann.
Bitte, ja, wiederhören.
Ich hat gemerkt, dass Sie offen sind wahrscheinlich dafür und bereit, ja, Ihnen zu helfen. Wir haben ja da wunderbare Zeugnisse eben auch von Heiligen, von Mystikerinnen. Wenn ich denke an Namen wie Anna Maria Lindmeier, Maria Simmer, die Prinzessin Eugenie von der Leyen. Also da gibt es Literatur zu diesen Phänomenen, die kann einen fast umhauen, weil das einem ganz drastisch deutlich wird, diese Kontakte, die wirklich durch die Erlaubnis Gottes arme Seelen da aufnehmen, auch zu Menschen, und wie ihnen durch das Gebet geholfen wird. Also da kann man ganz konkret auch solche Erfahrungen nachlesen. Sehr, ja. Herr Rabold, ich glaube, jetzt passt nur noch ein Hörer hinein. Eine Dame ist noch am Apparat. Das wird dann vielleicht die letzte sein für heute. Frau Felix, grüß Gott.
Ja, grüß Gott zusammen.
Ja, grüß Gott.
Liebe Hörer und auch vor allem Sie, lieber Herr Rabold. Ich habe mir den ganzen Vortrag sehr gerne angehört. Sie haben so gut gesprochen. Und vor allem, weil Sie auch den Rosenkranz erwähnt haben. Wir sind ja im Rosenkranzmonat. Und ich finde den Rosenkranz auch ein sehr gutes Gebet, der so einfach ist und doch so tief. Und zwar deswegen, weil es Worte aus dem Evangelium sind, die wir, ja, hier meditieren und beten.
Ja.
Wir brauchen also letztendlich nur das ganz Einfache, und das aber wirklich immer wieder. Der Mensch ist eben so schwach. Und deswegen kann ich auch nur ein kleines Zeugnis geben. Sie hatten vorhin erwähnt, ein Beispiel von einem, ja, Herrn, den Sie wohl kannten, der dieses Nahtoderlebnis, ja, hatte. Und ich habe eine Freundin gehabt, die ist jung gestorben, war ihrer Meinung nach Atheistin, hat aber immer gesucht nach der Ewigkeit, möchte ich mal sagen, nach Gott selbst. Und wir hatten da auch immer sehr viele Diskussionen, und sie ist überraschend dann an einer sehr seltenen Krankheit gestorben, konnte sich aber letztendlich doch darauf vorbereiten. Und ihr Vater war vor kurzem, also kurz vor ihrem Tod, auch gestorben, und er ist ihr erschienen. Und zwar hatte sie ein Bild wohl, genauso wie dieser Mann, wo sie ihren Vater in diesem Grau gesehen hat. Also das scheint es wirklich geben zu können, dass dann Verbindungen existieren, sogar bei Menschen, die meinen, nicht glauben zu können, ja, oder wie auch immer.
Ja.
Das will ich jetzt eigentlich damit verdeutlichen, dass Gott so groß ist in seiner Barmherzigkeit, dass er alle erreichen und auch natürlich retten möchte.
Ja.
Und mein Zeugnis jetzt zu dem Ganzen, ich kann nur aufrufen und ja, dazu ermutigen, also jetzt nicht nur Weihwasser, das sind ja diese ganzen Sakramentalien, sag ich mal, die uns die Kirche gibt und spendet, die sehr wichtig sind. Das sind nicht nur äußere Zeichen, sondern das sind wirklich Dinge, die wirksam sind durch den Segen, vor allem im priesterlichen Gebet, beziehungsweise auch den Segen im Weihwasser. Und mein Zeugnis ist jetzt folgendes, also vor kurzem ist auch ein Verwandter, eine Verwandte aus unserer Familie gestorben, und ich konnte feststellen, dass in dieser Zeit nach dem Tod ich genau, also auch in diesen, sage ich jetzt mal, Problemen oder Sünden, die diese Person hatte, mit Stärke hineingezogen worden bin. Also Sie haben ja vorhin auch davon gesprochen, dass Sünden sich auf Familienmitglieder übertragen können. Und wenn wir da wach sind und einfach nur mal uns selbst, also bei sich selbst als Person zu bleiben, zu sagen, hoppla, Jesus, was möchtest du mir jetzt mitteilen? Da einen wirklich wirklich achtsam mit dem Ganzen umzugehen, Positives wie auch Negatives, Sündhaftes, möchte ich sagen, dann kann man wirklich auch den Seelen im Weg voll helfen und natürlich, wie Sie auch gesagt haben, sich selbst. Und das wollte ich eigentlich nur beitragen, also ich konnte das an mir selber beobachten, und dann habe ich gewusst, hoppla, da musst du an dir selber arbeiten, aber vergib auch diese Seele oder diesen Seelen, die daran vielleicht auch gelitten haben.
Ja.
Gell?
Ja, ganz sehr schön. Sehr
und alles Liebe wünsche ich Ihnen und auch den ganzen Radio Horeb-Hörern. Und zu den Methoden noch ganz kurz, auch Hagiotherapie ist ja gefallen. Egal was es ist, Methoden werden nicht heilen. Wer heilt,
nein,
ist alleine Jesus Christus. Und das,
ja,
ist sehr wichtig. Und da sind wir selber ein Nichts. Das ist auch immer wichtig, uns das vor Augen zu stellen. Methoden heilen nicht. Aber,
ja,
sie können eine wertvolle Hilfe sein.
Nein, wenn wir etwas zu einer Methode machen, dann stellen wir die Methode dahin, als wenn die in sich wirksam wäre.
So ist es.
Und das ist nicht der Fall, sondern nur Gott kann wirksam werden, kann wirkend werden, ist der, der wirken kann.
Ja. Ja.
Und deshalb können wir nur die Barmherzigkeit Gottes anrufen und uns ganz ihm ausliefern, dass er in uns wirkt und in den Toten.
Genau. Ja?
Und es ist nicht unser Wirken, dass wir frei werden. Und nicht unser Wirken, dass die Toten geheilt werden. Nein, es ist nur das Wirken Gottes, um das wir bitten.
Genau, und ich danke Ihnen auch, dass Sie die Faustina angesprochen haben. Das ist meine Lieblingsheilige. Ja. Das ist so was Großartiges und wir haben so viel Hilfen vom Himmel, dass ich nur abschließend sagen möchte noch, mein Joch ist leicht, sagt Jesus Christus.
Ja.
Und es wird dadurch leicht, je einfacher alles wird und je einfacher wir alles bewusst annehmen und wahrnehmen.
Ja.
Gut, vielen Dank und Gottes Segen allen Hörern und auch Ihnen, lieber Herr Rabold.
Danke. Danke für Ihren Beitrag, das war sehr schön.
Ja.
Es hat alles wieder ergänzt. Ja, danke für all die Beiträge. Ich komme mir immer wieder vor, dass es kommt mir jedes Mal vor, dass wir immer wieder beschenkt werden durch all die Beiträge, die die Hörer mitliefern in die Sendung. Sie machen dadurch die Sendung wertvoll.
Ja, ja. Was für ein Radio Horeb-Hörer, gell?
Ja.
Ganz besonders und wunderbare Hörer, ganz genau. Ja, vielen Dank Ihnen allen fürs Mitmachen jetzt. Und wir laden Sie jetzt ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Rabold wird wieder gemeinsam mit uns beten. Einfach mal so ein Gebet für unsere verstorbenen Vorfahren.
Für unsere Verstorbenen. Und wenn wir für unsere Verstorbenen beten, ist es auch für uns immer. Also, komm ich zu dir, Vater im Himmel. Und ich rufe dich, Vater, du bist da. Und Jesus, du bist da, jetzt bei mir, jetzt hier, überall dort, wo jemand in seinen Gedanken dieses aufnimmt. Ich darf dich rufen und du wartest schon die ganze Zeit auf mich. Ich darf einfach vor dir stehen und zu dir schauen. Und deine Liebe umfängt mich. Deine Liebe strahlt auf mich, wie die Sonne mit ihren Strahlen die Blumen umfängt und sie zum Leuchten bringt. Du fragst mich nicht nach Verdiensten oder Geschenken, die ich dir mitbringen könnte, um dich gnädig zu stimmen. Was könnte ich dir geben? Nein, Herr, du liebst mich. Jesus, nimm mich in deine Arme. Halte mich fest. Ich will ganz nah bei dir sein. Jesus, ich bin nicht allein da. Ich bring dir meinen Ahnen mit. Ich bring dir die Last ihrer Schuld mit. Du hast gesagt, dass ich lieben soll wie du. Also trage ich all die zu dir, die selbst nichts für sich tun können. Ich bring dir meine Ahnen. Ich bring dir all die Ahnen, die von ihren Eltern keine Liebe erhalten haben und deshalb auch selbst nicht lieben konnten. Ich bring dir all die harten Väter, all die herrschsüchtigen Mütter, all die Ahnen, die den Eid auf Hitler geschworen haben, all die, die Parteimitglieder waren, die SS-Leute waren. Herr, ich lege sie in deine Arme. Erlöse sie von ihren Fesseln. Spring dir all die Ahnen, die in irgendwelcher Sucht lebten. All die Alkoholiker, all die Raucher, all die in der Gier lebten, in der Gier nach Geld und Besitz, nach Macht, Macht ausübten in ihren Familien und überall dort, wo es ihnen möglich war. Ich bring dir all die, welche die Ehe brachen. All die Ahnen, die keine Hoffnung mehr sahen und sich das Leben nahmen, Herr, ich leg sie in deine Arme. All die Ahnen, die ein Kind schon im Mutterleib getötet haben oder es töten wollten. Ich bring dir all die vielen Geschwister, die schon vor der Geburt oder in den ersten Wochen starben. Ich bring dir all die unterdrückten Mütter, all ihr stilles Weinen. Jesus, ich bring dir all die Mütter, die in Schwermut und Depression gefallen sind. All die Kinder, welche diese Depression miterleben mussten, ich leg sie in deine Arme. Herr, ich trag sie zu dir. Ich will meinen Ahnen verzeihen. Ich will sie annehmen in ihrem vielfältigen Leid, in ihrem Schmerz. Und ich will sie annehmen in ihrer Schuld. Ja, Herr, du hast sie mir als Ahnen gegeben. Und ich will sie heute annehmen und ich trage sie mit ihrer Schuld, mit all ihren Mängeln zu dir und lege sie in deine Arme, dass du sie heilst. Herr, erbarme dich unserer Ahnen und verzeihe ihnen durch Leiden, durch dein Leiden und deinen Tod. Nimm von ihnen und von uns all ihre Bindungen an das Unrecht und die Schuld. Erlöse sie und erlöse uns. Wasch du sie rein in deinem heiligen Blut und wasch auch uns. Mit meinen Ahnen lege ich mein Leben in deine Hand. Komm und heile auch in mir, was dir bis jetzt verschlossen war. Löse in mir alle Bindungen an die Schuld, alle Bindungen an die Krankheit, all die Bindungen an die Sucht, all die Bindung an die negativen Denk- und Redeweisen. Komm, Herr Jesus, und erlöse die Ahnen und mich von allem, was mich von dir trennt. Löse in meinen Kindern und Enkelkindern alle Neigung, in die gleiche Schuld zu fallen, in die gleichen Bindungen an die Krankheit, alle Neigungen an Sucht, alle Bindungen an die negativen Denk- und Redeweisen. Lösche alles, was sie dazu neigt, in dieselbe Schuld zu fallen. Herr, befreie sie und befreie uns alle. Ich segne meine Ahnen. Ich wünsche ihnen deine ganze Liebe, die Liebe des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel, unser Vater, du unser Vater und Vater aller unserer Ahnen. Ich darf dich Vater nennen, weil du es willst, dass ich dich Vater nenne. Vater, lieber Vater, in meinen Gedanken und meinen Worten umarme ich dich. In meinen Gedanken und meinen Worten drücke ich mich an dich. Vater, ich bete dich an. Ich bete dich an, auch für all meine Ahnen, für meine Kinder und Enkelkinder. Geheiligt werde dein Name durch uns alle. Du bist der Ewige, der Wahrhaftige. Du bist der Gerechte. Du bist der vollkommen Liebende. Jeden von uns heilst du vollkommen. Du allein bist der Heilige, Vater. Vater, ich will dich preisen vor allen Menschen. Ich will dich preisen und deinen Namen preisen. Gelobt und gepriesen, geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme. Vater, hilf uns, zu denken, zu reden und zu handeln, wie du es uns durch Jesus, deinen Sohn, lehrst. Hilf uns zu lieben, wie du liebst. dass dein Reich der Liebe in unserem Herzen beginnt. Dein Reich komme in unsere Herzen und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns, was wir so dringend für unser Leben auf dieser Erde brauchen. Und gib uns vor allem das tägliche Brot für unsere Seele. Jesus, komm jeden Tag neu und lebe du in uns. Vergib uns unsere Schuld, in die wir so leicht immer wieder fallen. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus, vergib du in uns. Und verlass uns nicht in der Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, nimm von uns alle Bindung an das Böse. Nimm von uns alles, was uns von dir Weg in die Dunkelheit und Nacht ziehen will. Vater, erlöse uns von dem Bösen. Schenk uns die Freiheit von aller Macht der Sünde. Schenk uns die Freiheit, dich zu loben und zu preisen, dir zu danken. Ja, Vater, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen.
Lieber Herr Rabold, ganz herzlichen Dank für das gemeinsame Gebet, ja, und für die ganze Sendung, für Ihren Vortrag, für alle Ihre Worte. Ich denke, wir haben vielleicht noch mehr gelernt, dass und wie wir auch für unsere Vorfahren und für alle Verstorbenen beten können. Ich glaube, wir sind motiviert worden, das öfter zu tun, vielleicht auch, weil wir erkennen, dass es tatsächlich unserer eigenen Heilung dient. Und dass wir so einmal versöhnt und in Liebe vereint alle gemeinsam bei Gott sein werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Mitbeten. Wenn Sie diese Sendung von heute noch einmal hören möchten, Sie können sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist 0700 75 25 75 20. Sie können sich diese Sendung auch downloaden im Internet unter www.horeb.org. Und weitere Infos zur Sendung, also ein Blatt mit Hinweisen auf Katechismusstellen, Buchtipps, gibt es im Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Und noch ein Hinweis auch auf die nächste Sendung mit Herrn Rabold. Die wird im Dezember sein, am 5. Dezember, wieder um 10 Uhr in der Lebenshilfe, dann zum Thema Heilung der Familie. Wir freuen uns schon darauf und wollen uns für diesmal von Ihnen verabschieden, Friedrich Rabold und Waltraud Edelmann. Und vielleicht am Schluss zwei kleine Zitate, eines vom heiligen Pfarrer von Ars, der auch viel für die armen Seelen gebetet hat. Er sagt: O, wenn man wüsste, welche Macht diese guten armen Seelen über das Herz Gottes haben und welche Gnaden man durch ihre Fürbitte erlangen kann, sie wären nicht mehr so verlassen. Man muss viel für sie beten, damit sie viel für uns beten. Und die heilige Gertrud hat sehr viel gebetet für die Verstorbenen. Und Jesus hat ihr im Sterben noch einmal versichert: Alle Seelen, denen du geholfen hast, werden dir entgegenkommen und dich mit Gesängen der Freude in das himmlische Jerusalem geleiten. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.